Starten statt Warten, Runde 3. Es wird spannend und es wird ein wenig komplexer, denn 2 Wochen habt ihr ja schon hinter euch, wo ihr jeweils 5 tolle Tipps von Alex beherzigt habt. Hoffe ich natürlich. Heute dann die nächsten 5 Punkte, Alex. Und dann ist natürlich die Kunst, am Ende alle 15 Empfehlungen noch in den Alltag einzubringen.
Ja, Thorsten, definitiv ist das eine gewisse Herausforderung. Und vielleicht habt ihr in der ersten Woche noch ein bisschen müde gelächelt, so nach dem Motto, ach, das mache ich doch schon alles, Alex. In Runde 2 vielleicht schon gesehen, na, ich glaube, ich mache das vielleicht doch nicht alles. Und heute bei Runde 3 wird es ja noch mal ein bisschen herausfordernder, wo vielleicht schon einige sagen, oh, jetzt gibt es auch mal wirklich ein paar Aufgaben. Und deshalb bin ich ganz gespannt, ob ihr das alle umsetzen könnt. Aber ich vertraue auf unsere Community, dass ihr alle ganz stark dabei seid, das auch unbedingt in die Praxis umsetzen zu wollen.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Ganz herzlich willkommen zu Folge 3, Starten statt Warten. Und wenn ich hier so auf meine Notizen gucke, Alex, für die heutige Folge, dann kann ich so bei einigen Punkten, kleiner Streber hier, schon den grünen Haken setzen. Die habe ich heute tatsächlich schon erledigt. Ich verrate noch nicht zu viel, aber bei der ersten kann ich sagen, habe ich auf jeden Fall schon gemacht. Nämlich 3x30 Minuten Bewegung. Nicht am Tag, aber auf die Woche verteilt, denke ich mal. Heute habe ich sogar 40 geschafft.
Sehr löblich, finde ich gut.
Und das sollten wir auch tun. Das ist nämlich der erste Punkt der neuen Empfehlung dieser Folge.
Ja, definitiv, denn diese 3x30 Minuten, ich glaube, ganz viele Leute können sich gar nicht vorstellen, was das für einen unglaublich positiven Effekt für unsere Gesundheit hat. Was die Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen angeht, die Vorbeugung von Diabetes, auch von gewissen Formen von Krebserkrankungen. Also es hat so einen unglaublichen Mehrwert, eine regelmäßige Bewegung in den Alltag zu integrieren, dass es unglaublich positiv ist und das schon mit relativ wenig Aufwand. Natürlich sagt man jetzt 3x30 Minuten, klar, sind auch 1,5 Stunden in der Woche, aber ich glaube, das sollte sich jeder wert sein.
Auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, unsere Community, das hören wir immer wieder, ist natürlich auf einem sehr, sehr unterschiedlichen sportlichen Level unterwegs. Da haben wir die Hörerinnen und Hörer, die regelmäßig ins Fitnessstudio gehen oder die sehr gerne joggen. Und wir haben so die Couch-Potatoes, zu denen ich mich aktuell auch so ein bisschen zähle, ja, die sich so ein bisschen in den Popo treten müssen, um was zu tun. Welche Art von Bewegung ist denn auch für Anfänger am besten geeignet, um da so ein bisschen in die Puschen zu kommen?
Ich glaube, Thorsten, wir brechen das mal ganz einfach runter auf, es ist die Bewegung am besten, die realistisch ist. Das heißt, wir müssen uns ja wirklich Gedanken darüber machen, was ist im Rahmen meiner Möglichkeiten umsetzbar. Das heißt, für diejenigen, die sagen, ja, ich mache das schon regelmäßig, ich gehe schon ganz gut ins Fitnessstudio, nur vielleicht nicht immer so oft, wie der Alex das gerne möchte, dann heißt es da natürlich an der Kontinuität zu arbeiten. Und für den anderen, der seinen Hintern gar nicht erst hochbekommt, bedeutet es natürlich überhaupt erstmal zu sagen, komm, ich mache jetzt 3x30 Minuten was und wenn es nur stramm spazieren gehen ist. Also ich finde, wir müssen da jeden abholen, wo er gerade steht. Und man weiß auch wirklich, gerade bei den Menschen, dazu hat man auch schon mehrere Studien gemacht, die sich vorgenommen haben, relativ, ja, sagen wir es mal so, Sport mit geringer Intensität auszuführen. Und wenn das nur das Schwimmen war oder das Spazierengehen, funktioniert das zu 70-80% besser als bei den Leuten, die sagen, ich nehme mir gleich das oberste Level vor mit 3x die Woche 1 Stunde Fitnessstudio. Bedeutet, was mir am wichtigsten wäre, guckt, wo ihr euch aktuell befindet und schaut mal, okay, bin ich bei meinen 3x30 Minuten überhaupt? Das heißt, schaffe ich die Kontinuität? Und dann zu sagen, wie kann ich jetzt noch an der Intensität schrauben? Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Sucht euch erstmal etwas, das für euch realistisch ist. Und wenn das 3x30 Minuten spazieren gehen ist, wäre ich auch schon fein damit, wenn etwas passiert.
Jetzt haben viele von euch ja wahrscheinlich auch einen relativ stressigen Alltag. Ob das nun zu Hause ist, wenn ihr den Haushalt schmeißen müsst oder berufstätig seid, ist völlig wurscht. Also überall gibt's ja diesen Stress oder diesen stressigen Alltag, den man ja gerne mal als Entschuldigung dafür nimmt, naja, heute klappt's nicht so wirklich. Also wir müssen ja in irgendeiner Form sicherstellen, dass wir das hinkriegen. Und mir fällt da gerade so ein Punkt aus den letzten beiden Folgen ein. Da gab's ja diese sogenannte Wenn-Dann-Regel, die ich finde, man jetzt super anwenden könnte. Also zum Beispiel, wenn ich Pause mache, dann gehe ich spazieren, oder?
Ja, absolut. Das, was wirklich wichtig ist bei so etwas, es gibt ja so schöne unterschiedliche Theorien, wie man Sachen kontinuierlich umsetzen kann im Alltag. Ich bin ja ein riesengroßer Freund von Timeboxing. Klingt erstmal kompliziert, heißt einfach nur übersetzt Zeitfenster. Heißt wirklich, sich feste Zeiten vorzunehmen und auch als festes Zeitfenster. Nicht nur so nach dem Motto, ja, ich sollte mal mehr spazieren gehen oder ich werde das morgen mal tun irgendwann. Nee, irgendwann ist meistens nie. bedeutet, dass ich wirklich sage, genauso wie du es gerade eben gesagt hast, wenn ich beispielhaft jeden Morgen um 9 Uhr den Call habe mit Kollegin XY, dass ich direkt danach, wenn ich meine erste Pause mache, um 9.30 Uhr 15 Minuten spazieren gehe. Oder wenn ich meine Mittagspause hatte, dann gehe ich danach meine 15 Minuten raus. Um wirklich eine Orientierung zu haben im Alltag, wie ich das auch umsetzen kann. Dieses, ich mache das heute mal, ich bin gar kein Freund von To-Do-Listen. To-Do-Listen sind mit das Deprimierendste, was man machen kann. Man schreibt einfach alles auf und am Ende des Tages ist man deprimiert, warum es nicht geschafft hat. Also das finde ich keine gute Idee. Schafft euch wirklich konkrete Zeitfenster und über die probieren wir zu arbeiten. Ich glaube, dann ist es auch wesentlich besser umsetzbar.
Kommen wir zu Punkt 2. Lichtduschen haben wir es mal genannt. Das geht schon so ein bisschen einher mit dem morgendlichen Spaziergang, den du gerade erwähnt hast, wenn die Sonne so gerade aufgeht. Denn da sagst du, wir sollen uns zweimal am Tag für mindestens 15 Minuten dem Tageslicht aussetzen. Idealerweise morgens, nach Sonnenaufgang oder eben am Nachmittag. Ich habe es heute Morgen ganz früh gemacht, wo die Sonne gerade aufging. Und da kriegt man ja auch so einen richtigen Energiekick für den Tag, finde ich. Warum ist das so wichtig? Also das macht ja irgendwas mit unseren Hormonen.
Ja, es wird total unterschätzt, gerade auch jetzt zur kalten Jahreszeit. Denn Lichtmangel sorgt einfach dafür, dass unsere Melatonin als auch Serotoninproduktion, also unsere guten Glücklichmacher als auch die Schlafmacher sozusagen, nicht wirklich gut im Körper arbeiten können. Und das kann halt zu Schlafstörungen führen, zu so einer klassischen, nennt man so schön, ist kein richtiger wissenschaftlicher Begriff, eine Winterdepression, chronische Müdigkeit. Also all diese Sachen sind dadurch extrem erhöht. Man hat schon ganz viele Studien dazu gemacht und gesehen, bei Personen, die weniger als 30 Minuten wirkliches Tageslicht pro Tag haben, kein künstliches Licht, Tageslicht, haben ein Risiko, was um 40% erhöht ist für Depressionen und um 80% erhöht ist für Schlafprobleme. Und ich finde, das ist ein krasser Wert, wenn man sich darüber Gedanken macht, was 2x15 Minuten Sonnenlicht am Tag ausmachen können.
Puh, auf jeden Fall. Spoiler an dieser Stelle. Demnächst gibt's bei RTL eine ganz spannende Reportage, wo Alex und ich uns genau um das Thema Schlafen kümmern und wie man besser schlafen kann. Und kleiner Funfact am Rande, da ist sogar eine Zuschauerin bzw. auch eine fleißige Hörerin unseres Podcasts dabei. Aber es zählt jetzt nicht, Alex, wenn ich jetzt keine Lust habe, rauszugehen, dass ich mir irgendwie so eine besonders fette Schreibtischlampe vor die Nase halte und da 15 Minuten vorhocke, oder?
Ja, das ist leider das riesengroße Problem, dass ganz viele Leute denken, ja, ich habe doch den ganzen Tag über Licht und künstliches Licht, ja, alles schön. Aber wenn man es mal nur miteinander vergleicht, es gibt ja immer so gewisse Lux-Zahlen, ohne jetzt zu sehr das Ganze kompliziert zu machen. Das bedeutet einfach nur so eine Art von Lichtstärke, übersetzen wir es vielleicht mal so. Und so eine Alltagsbeleuchtung drin hat vielleicht 50 Lux, vielleicht 100 Lux. Also das sind so Alltagswerte, vielleicht auch mal ein bisschen mehr, je nachdem, wo du dich gerade so befindest, ob das zu Hause ist, im Büro. Aber selbst bei dem jetzigen Wetter, wo viele sagen, ach, die Sonne scheint ja gar nicht, es geht um die Lichtstärke, die euren Körper erreicht. Wir reden jetzt ja nicht von Vitamin D. Na, da ist es was ganz anderes. Das funktioniert im Winter nicht so gut. Für diese Sachen wie Serotonin, Melatonin habe ich bei bewölktem Wetter schon 1000 Lux Minimum bis 5000 Lux. Und bei krassem Sonnenlicht habe ich 50.000 Lux oder 100.000 Lux. Also das ist nichts im Vergleich zu 50 oder 100 im Alltag. Also das sind minimale Prozentwerte. Da habe ich draußen das 10-fache bis 100-fache, selbst wenn das Wetter nicht gut ist. Und das können sich viele Leute gar nicht vorstellen. Deshalb plädiere ich da ja so extrem dafür, Thorst, und ich quatsche dich damit so oft voll, geh raus, egal wie, in welcher Situation das irgendwie geht. Weil selbst wenn es noch so schlechtes Wetter ist, ist es im Vergleich zu unserem Licht, von dem künstlichen Licht, was wir drin haben, Faktor 10 oder Faktor 100. Und deshalb muss das draußen sein. Natürlich kann man das auch imitieren über so Lichttherapielampen oder ähnliches. Aber sind wir mal ganz ehrlich, eigentlich kann nichts das Tageslicht wirklich ersetzen an künstlichem Licht.
Ist angekommen, okay. Punkt 3, die 5% Süßigkeitenregel. Jetzt wird spannend für alle, die über Weihnachten, so wie ich, auch ordentlich reingehauen haben mit der Schokolade und mit den Plätzchen. Ja, gönn dir maximal 5% deines wöchentlichen Kalorienbedarfs in Süßigkeiten. Jetzt holen wir am besten gleich den Taschenrechner raus, denn wir wollen ja genau wissen, wie kriege ich denn die Balance zwischen Genuss und Gesundheit am besten hin? Also wie kann ich rausfinden, wie viele Kalorien ich pro Woche benötige, um meinen Süßigkeitenkonsum entsprechend anzupassen?
Thorsten, hast du denn das Gefühl, dass du da ungefähr liegst? Also jetzt nur mal so vom geschätzten Wert her. Hast du so das Gefühl oder liegst du eher drüber? Was meinst du?
Also diese Woche, glaube ich, könnte das passen. Um die Weihnachtszeit lag ich definitiv drüber. Also da bin ich, glaube ich, bei der Mehrzahl der Deutschen, die da sehr viel gesündigt haben, was die Süßigkeiten angeht.
Ja, das, was nämlich dabei wichtig ist. Weil ganz viele mich ja auch mal selber fragen, Alex, wie machst denn du das? Und ich halte das manchmal so für profan, aber ganz viele profitieren davon, wenn ich einfach mein eigenes Leben erzähle. Und ich habe zum Beispiel diese Regel für mich so begründet und deshalb wollte ich sie auch gerne in unseren Podcast mal integrieren. Ganz einfach gesagt. Erstmal geht es ja darum, wie finde ich überhaupt heraus, wie viele Kalorien ich verbrauche. Es gibt dafür super genaue Formeln, wie so die Harris-Benedict-Formel, die super genau ist. Das heißt, wo es nur so minimale Abweichungen gibt, wer Lust hat, kann die gerne mal googeln. Man kann es aber auch sich super einfach machen. Wir haben ja schon ein paar Mal euch im Podcast erzählt, wie man seine Kalorien ausrechnen kann. Heißt, beispielhaft jetzt bei mir, Mann ungefähr 80 Kilo mal 24 Stunden, weil ich ungefähr mein Körpergewicht pro Stunde in Kalorien verbrenne. Also 24 mal 80, wenn ich jetzt im Kopf richtig rechne, sind das 1920, glaube ich. So, das heißt, das sind die Kalorien, die ich in Ruhe verbrenne. Dazu kommen dann noch so 20-30% durch den Alltag, bei mir noch ein bisschen mehr durch Sport, aber wenn wir jetzt einen nicht ganz so super aktiven Menschen nehmen, lass es mal so roundabout 2000-2100 Kalorien sein. Und jetzt würde ich einfach da rangehen und das ist zum Beispiel auch das, was ich mache. Also wenn wir jetzt die 2000 Kalorien nehmen, mal 7 Tage, lass es mal grob geschätzt 15.000 Kalorien sein. Kommt jetzt nicht auf 100 an, es geht jetzt nur um ein Rechenbeispiel. Jetzt hätte ich davon 5%. Was sind 5% von den jeweiligen 15.000 Kalorien? Sind 750 Kalorien. Heißt, ich überlege mir, und das mache ich wirklich so in meinem echten Leben, ich mache das jede Woche, ich kaufe mir für 750 Kalorien Quatsch. So, das heißt, bei mir ist das im besten Beispiel jetzt, es gibt so gewisse Kekse, die ich total cool finde und eine Sorte Eistee ist das zum Beispiel bei mir. Das heißt, die sind mein Vorrat für die gesamte Woche, die darf ich wegsnacken. Das bedeutet, so komme ich auf 750 Kalorien Quatsch, also am Tag sind es dann ungefähr so 100 Kalorien, vielleicht mal ein bisschen mehr, die ich dann zur Verfügung habe. Ob das dann an einem Tag mehr oder weniger ist, so kann ich aber sicher gehen, dass ich mich garantiert gesund und gut ernähre, weil 95% meiner Ernährung gut sind. Und ich finde das total einfach, das so umzusetzen, weil ich dann weiß, hey, okay, mehr kaufe ich mir eh nicht. Und wenn ich dir leider am Mittwoch aufgegessen habe, dann hätte ich halt Pech gehabt bis zum Wochenende. Ist einfach so. Aber ich finde, es ist super einfach, es so umzusetzen und es ist eine ganz einfache Methodik, das mal so auszuprobieren.
Also ich denke, wenn die Fernsehserie Monk nochmal neu aufgelegt wird, Alex, bist du die beste Besetzung. Das ist ja krass. Es ist eine tolle Idee, aber das ist ja sehr akribisch und sehr diszipliniert. Wahnsinn. Ich meine, da kann man ja im Grunde schon eine Tüte Chips direkt sagen, okay, damit hat man alles erfüllt. Das sind ja schon also weit über 500 Kalorien. Ne? Da wäre dann schon die Wochenration quasi.
Ja, also bei mir ist jetzt halt so, dass es bei mir beispielhaft eine Packung von diesen Keksen und das wäre ungefähr so ein halber Liter Eistee noch dazu. Das wäre so meine Wochenration an Quatsch, die ich mir halt irgendwann zwischendurch gönne. Und für viele klingt das jetzt vielleicht total monkmäßig und total übergenau oder penibel. Aber ich sag's mal lieber anders. Ich mach's lieber so und mache mir den Rest der Woche keine Gedanken mehr. Weil das ist ja schon vorgeplant. Jeder andere denkt sich, darf ich das noch essen? Darf ich dies noch essen? Darf ich jenes noch tun? Wie viel Gedanken verschwende ich dabei oder wie viele Ressourcen meines Lebens verschwende ich dabei, mir darüber Gedanken zu machen, was ich darf und was ich nicht darf, wenn ich es mir einfach vorher festlege. Wie einfach ist das, wenn du dir jede Woche beim Wochenendeinkauf aussuchst, okay, 700 Kalorien Quatsch darf ich machen, ich bin jetzt bei meinem Supermarkt um die Ecke, suche mir 2 Sachen raus und für den Rest der Woche brauche ich nicht mehr denken. Ich finde das viel cooler, also umso mehr man plant, finde ich persönlich, umso mehr Freiheit gewinnt man in seinem Leben.
Die Frage ist natürlich, was macht man denn, wenn so diese berühmten Heißhungerattacken kommen zwischendurch? Also da muss man ja dann wirklich stabil sein und dagegen halten.
Ja, ich kann natürlich verstehen, wenn es dann die Heißhungerattacken gibt oder man vielleicht seinen Tag nicht so perfekt geplant hat immer. Und es kann ja auch immer mal was dazwischen kommen, weil sich Termine verschieben, man steht im Stau oder wie auch immer. Was ich gut finde, ist, wenn man einfach immer ein paar Snacks zur Hand hat, die aber leider nicht unbedingt aus Süßigkeiten bestehen. Ich weiß, Thorsten, du hast da auch eine gewisse Affinität zu. Mhm. Aber wenn ich mir ein paar gesunde, proteinreiche Snacks hinlege, wie zum Beispiel die Packung Nüsse oder ich eine Banane zur Hand habe oder den Joghurt zu Hause habe, wo ich weiß, ah, okay, gut, ich brauche jetzt was zu essen oder ich muss jetzt noch ein bisschen Leistungsfähigkeit irgendwie an den Tag legen und das Mittagessen oder das Abendessen ist noch eine Weile hin, hey, dann kann ich natürlich damit leben, wenn es einen Zwischensnack gibt. Mache ich ja auch zum Beispiel vorm Sport oder ähnliches. Aber es geht halt hauptsächlich für mich darum, diesen Schwachsinn zu begrenzen. Das heißt, die Süßigkeiten, den Schokoriegel, all diesen Kram ein bisschen einzudämmen. Weil für mich ist eines der größten Probleme aktuell in unserer Gesellschaft der Zucker. Und diesen Zuckerkonsum, den hätte ich halt gerne ein bisschen geringer. Das heißt aber nicht, dass ich euch alle Zwischensnacks irgendwie verbieten möchte oder irgendwas anderes. Es geht mir nur um die Süßigkeiten per se.
Ich habe zum Beispiel im Auto seit einigen Wochen so eine Nussmischung stehen aus dem Supermarkt. Ganz einfach, also weder gezuckert noch gesalzen, ganz einfach. Alle verschiedenen Nüsse drin. Und in der Tat mal, gerade wenn man im Stau steht und mal Lust auf so einen Snack hat oder gerade tanken war, ist es echt eine gute Alternative. Also ich merke zumindest so, ja, dass das Verlangen nach diesem süßen Snack damit ganz gut zu tilgen ist. Und dann ist das, glaube ich, die bessere und gesündere Alternative auf jeden Fall, ne?
Ja, sofort super Maßnahme. Es geht ja meistens nur darum, ein gewisses Zeitfenster zu überbrücken. Also wir reden ja vielleicht von den 1-2 Stunden, bis es dann zur nächsten Hauptmahlzeit geht. Und gerade da geht es mehr darum, dass wir nicht diese krassen Blutzuckerschwankungen haben. Die nämlich dafür sorgen, dass die nächste Heißhungerattacke kommt, dass ich wieder müde bin ständig, dass ich dann beim Abendessen noch mehr essen möchte, weil ich schon in dem riesen Hungerast unterwegs bin. Es geht mir eigentlich nur darum, euch ja gut durch den Alltag zu bekommen. Und dafür sind ja solche Tipps und Tricks letztendlich da.
Wo wir gerade schon über Zeitfenster sprechen, passt unser Punkt 4 richtig gut, nämlich Kaffee nur zwischen 10 und 16 Uhr trinken. Das ist was, wo ich mich in der Tat nicht ganz dran halte. Also nach 16 Uhr trinke ich keinen mehr, aber ich trinke ihn deutlich früher als 10 Uhr. Und ich weiß, du schimpfst immer mit mir, denn du sagst mir immer, Thorsten, du brauchst keinen Kaffee, damit dein Cortisolspiegel in die Gänge kommt. Das macht der Körper von ganz alleine. Also ich glaube, diesen Prozess, der deinem Körper abläuft, morgens und auch abends, wenn es nämlich darum geht, müde zu werden, den müssen wir nochmal ganz genau erklären.
Ja, das ist mir auch wirklich wichtig, das nochmal zu erklären. Ich will euch ja erstmal, das ist eine Vorab-Info, die ganz wichtig ist. Ich möchte euch ja nicht den Kaffee wegnehmen. Ich weiß, das ist eins von Deutschlands Kulturgütern. Das ist ja ganz weit oben in Deutschland. Kann ich auch absolut verstehen. Das, worum es nun geht, und das ist eigentlich ein Aspekt, der mir sehr wichtig ist. In dem Moment, wo ihr morgens aufwacht, gibt es gewisse gesunde Stresshormone, weil es ja erstmal eine normale Reaktion des Körpers, die auch vollkommen okay ist, dass der Cortisolspiegel so ein bisschen anfängt, euch wach zu machen. Das ist ja auch wirklich gut morgens. Ich komme dadurch aus dem Quark. Das ist ja auch vollkommen okay. Von der Idee her ist das ja auch eine natürliche Reaktion, die der Körper auch haben muss. Das Problem ist, was ich jetzt nur habe, und das passiert leider viel zu oft, dass die meisten Leute gar nicht dem Körper die Chance geben, von alleine wach zu werden, sondern aufstehen nach einer Nacht, die vielleicht nicht so super war, und sagen, ach, jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee, um klarzukommen. Und diesen Kreislauf würde ich gerne ein bisschen unterbrechen. Und ich möchte euch gerne mal dazu anhalten, es einfach mal auszuprobieren. Es muss ja nicht unbedingt 10 Uhr sein, aber zumindest die erste Stunde nach dem Aufstehen, je nachdem, wann ihr wach seid, 6, 7, 8 Uhr, egal wann ihr aufstehen müsst oder dürft, dann zu sagen, okay, die erste Stunde des Tages, weil der Körper meistens so nach 45 bis 60 Minuten auf einem gewissen Wachlevel ist, keinen Kaffee zu trinken, sondern diese Zeit dem Körper zu gönnen, weil ich persönlich finde, die schlimmste Kombination ist es, morgens gestresst zu sein, der Cortisolspiegel fährt langsam hoch und dann kommt noch Kaffee oben drauf, was den Stress noch sozusagen erhöht. Und das ist ja unbedingt etwas durch dieses Koffein da drin, was ich so ein bisschen abmildern möchte. Deshalb möchte ich einfach mal von euch ein bisschen Vertrauen haben und zu sagen, komm, ich probiere das mal ein bisschen einzugrenzen. Und der zweite Punkt natürlich nach hinten raus. Man weiß halt wirklich, dass Kaffee so 4, 5, 6 Stunden vor dem Schlafen dazu führen kann, dass die Schlafqualität um 30-40% gemindert wird und die Schlafzeit, in der ich durchschlafe, 30 Minuten, 40 Minuten sogar reduziert werden kann. Und deshalb ist mir das so unglaublich wichtig.
Mhm. Welche koffeinfreien Alternativen zum Kaffee würdest du denn empfehlen, die ja vormittags, sage ich jetzt mal, nicht direkt ganz früh morgens, aber so im Laufe des Vormittags auch vergleichsweise anregend wirken können?
Ja, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Ob ich jetzt nur an den grünen Tee denke, den schwarzen Tee, Matcha, was ja auch noch so ein neu modernes Getränk ist. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Bei Kaffee habe ich ja ungefähr, ich sag mal so 100 Milligramm Koffein pro Tasse. Das ist so 80 bis 120, aber nehmen wir mal so 100 als Schnitt. Das ist ein Wert, der in einer normalen Kaffeetasse mit drin ist. Wenn ich jetzt mir überlege, was habe ich bei grünem Tee oder Matcha? Bei grünem Tee habe ich ungefähr nur so 30 bis 40 Milligramm und bei Matcha habe ich vielleicht so 50, 60 Milligramm. Also wie du schon hörst, das ist vielleicht ein Drittel oder die Hälfte von dem, was ich im Kaffee habe. Das heißt, das wäre zum Beispiel auch eine ganz gute Alternative, wenn ich sage, Ja, okay, ich will morgens nicht auf mein Aufputschmittel verzichten, aber vielleicht nehme ich eins, was nicht so ganz stark ausgeprägt ist. Und dann könnte ich ja vielleicht bei morgens auf was anderes zurückgreifen. Ich kann verstehen, dass ganz viele im Büro Kaffee saufen, aber gerade zu Hause habe ich ja oft noch die Möglichkeit, auch mal auf was anderes zurückzugreifen und dann gleich eine Kollegenschelte oder ähnliches zu bekommen, weshalb ich jetzt so umgestiegen bin. Und was auch noch mit dazu kommt, ich habe ja zum Beispiel auch gerade in Matcha auch nochmal den Punkt, oder beziehungsweise auch gerade im grünen Tee, dass sich dieses L-Theanin, also das ist auch nochmal etwas, was im Körper so eine leicht beruhigende Wirkung parallel hat, was dafür sorgt, dass die Wirkung so ein bisschen abgepuffert wird, auch nochmal freigesetzt wird. Also das heißt, ich kann da auch über andere Varianten ganz gut arbeiten, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne morgens ein bisschen was zum Aufputschen haben, aber es muss nicht der Kaffee sein unbedingt.
Jetzt haben wir in den letzten Wochen ja schon jeweils 5 wichtige Tipps für unseren Alltag bekommen und kommen jetzt zu 15, also das heißt der letzte von insgesamt 15 Tipps, die ihr zum Thema Starten statt Warten zu unserer Gesund-Gefragt-Methode im Jahr 2025 wirklich mit Minischritten anwenden könnt. Und da ist es ja auch immer ganz schön, wenn man sich über Erfolge freuen kann. Und deswegen sagst du, der Punkt 5 extrem wichtig, Ziele aufschreiben und tracken. Wir haben ja viele Möglichkeiten, ob das die Smartwatch ist, ob es das Handy ist, was wir dabei haben, das Schritte protokolliert oder wo wir uns schnell mal Notiz machen, wie lange ich Sport gemacht habe oder welche Art von Sport, das geht ja auch. Also welche Rolle spielt denn diese Selbstbeobachtung, wenn sich Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten zum Positiven verändern, Alex?
Ja, ich glaube, viele unterschätzen einfach diese Form von Selbstmonitoring, also von dem Selbstauswerten oder Einhalten von gewissen Regeln und das halt auch wirklich zu protokollieren. Denn man hat, und da habe ich eine ganz interessante, super coole Studie gefunden, eine Meta-Analyse von 94 Studien zum Thema Verhaltensänderung. Das heißt, es sind 94 Studien, die man sich angeschaut hat und daraus eine Zusammenfassung geschrieben hat, wann der Mensch bereit ist, sein Verhalten zu ändern. Man hat herausgefunden, dass diese Form von Journaling, von Selbstmonitoring, die Wahrscheinlichkeit, die Ziele zu erreichen, um 54% erhöht. Nur weil ich es aufschreibe. Und ich finde, das ist ein unglaublich hoher Wert. Also nur das Ganze zu protokollieren, sorgt dafür, dass die Wahrscheinlichkeit so extrem steigt. Und ich selber, ich mache das wirklich auch so. Ich habe wirklich für meine Supplements, die ich über den Tag nehme, oder über das Wasser, was ich am Tag trinken möchte, die Gläser 10, 8, 12, was auch immer ich mir da so vorgenommen habe, wirklich eine Liste, wo ich das abhake. Einfach nur um zu sehen, jo, abgehakt, check. Habe ich gemacht. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig.
Ich finde, man kommt da schnell durcheinander. Also vieles wird ja auch digital getrackt. Also es gibt auch gerade fürs Wassertrinken gibt es so eine App, die ist zwar cool, die ist auch praktisch und die ist auch gut handelbar. Aber dann geht's ja schon los. Dann habe ich noch meine Schritte, die ich tracke. Also da ist man ja fast wieder beim Analogen, dass man handschriftlich irgendwas abhackt, weil ich glaube, sonst verliert man ja komplett den Überblick.
Ja, ich mache das auch wirklich so. Ich habe mir eine Liste gebastelt. Also ich habe so meine eigene kleine Tabelle. Die habe ich auch wirklich ausgedruckt, weil ich es ausgedruckt auch nochmal schöner finde für mich. Wo dann einfach so meine Tagesziele draufstehen, was ich so vorhabe, was ich mache. Ob das nur die 2x15 Minuten rausgehen ist, das brauche ich mir nicht mehr aufschreiben. Das ist bei mir in Fleisch und Blut übergegangen. Aber für meine Supplements habe ich das heute genommen. Ich habe wirklich mir so eine eigene Liste gebastelt, die ich täglich abhake, um zu sagen, hey, ich habe meinen Soll erfüllt. Und das hilft mir, auch wenn ich das jeden Tag tue und ich auch weiß, bin ich ganz ehrlich, bei mir zu 95%, das wird garantiert funktionieren. Ich habe da wenig Befürchtung, dass es nicht funktioniert bei mir. Aber gerade wenn ihr jetzt dann noch neu seid in diesem Thema oder euch damit noch nicht so oft beschäftigt habt, das kann wirklich Wunder wirken, das muss man echt mal sagen.
Aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man sich nicht zu viel vornimmt, oder? Ich meine, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen hier bei Gesund gefragt. Oftmals hapert es so ein bisschen daran, dass die Ziele nicht realistisch oder erreichbar sind.
Ja, und ich glaube, was dafür ganz entscheidend ist, und was ich unbedingt machen würde. Thorsten, vielleicht erinnerst du dich noch an die Smart-Methode. Kannst du dich daran noch erinnern? Über die haben wir mal gesprochen. Sagt dir das noch was?
Die Smart-Methode. Wir haben so unfassbar viel gemacht. Nee, so aktuell stehe ich da auf dem Schlauch. Sorry.
Okay. Die Smart-Methode ist dafür da, Ziele zu definieren. Das heißt, Smart-Methode steht jeder Buchstabe für einen einzelnen Begriff. Also Smart, das S steht für spezifisch, M für messbar, das A für attraktiv, das R für realistisch und das T für terminiert. Und das ist etwas, was ich unbedingt machen würde und auch jedem rate. Weil sind wir mal ganz ehrlich, weshalb haben wir denn auch diese 3 Wochen unbedingt ins Leben rufen wollen. Weshalb war mir das so wichtig, das genauso umzusetzen, Thorsten? Weil ganz viele Deutsche sich immer denselben Schwachsinn jedes Jahr auf ihre Neujahrsvorsätze-Liste schreiben. Da steht immer drauf, ich muss mich gesünder ernähren, ich will weniger Stress haben und ich will mehr Sport machen. Aber das sind keine Ziele. Das sind übergeordnete Begriffe, mit denen der Körper ja nichts anfangen kann. In deinem Körper wird nichts passieren, wenn da steht, ich sollte mich gesünder ernähren. Nee, das wird passieren, wenn ich sage, zu jeder Mahlzeit werde ich davor ein Glas Wasser trinken. Dann passiert auch was. Und so will ich das halt auch machen. Das heißt, die Smart-Methode würde jetzt bedeuten, nicht, ich will mich beispielhaft mehr bewegen, sondern ich habe ein spezifisches Ziel. Und aus ich möchte mich mehr bewegen, würde dann, ich möchte dreimal pro Woche 30 Minuten joggen gehen. Das wäre dann ein spezifisches Ziel. Und dann kann ich sagen, M für messbar, ich werde das Ganze protokollieren. Das heißt, ich werde mir eine Strecke aussuchen oder ich nehme meine Apple, was auch immer, Runtastic, irgendeine App, die ihr vielleicht so benutzen wollt und werde das dadurch messen. Dann muss das Ganze attraktiv sein. Das heißt, warum mache ich das überhaupt? Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich schreibe mir wirklich auf, dass mir das regelmäßige Joggen dabei hilft, dass ich ein besseres Herz-Kreislauf-System habe, dass ich fitter bin, dass ich mehr Energie im Alltag habe. Also warum tue ich das Ganze? Dann soll das Ganze unbedingt realistisch sein. Das heißt, kann ich das Ganze in meine Woche integrieren? Es macht nämlich keinen Sinn, wenn ich sage, ich will im halben Jahr an einem Marathon teilnehmen. Ich habe auch gar keine Zeit dafür zu trainieren oder ich plane das nicht ordentlich in meinen Alltag. Das heißt, ich sage dann, okay, ist das realistisch? Ja, meinetwegen arbeite ich dienstags und donnerstags ein bisschen kürzer und am Wochenende habe ich auch Zeit. Die 30 Minuten von 18 bis 18:30 Uhr kann ich mir einbauen. Und dann, das T für terminiert, dann muss ich halt auch wirklich sagen, okay, ich nehme meinen Dienstag, ich nehme meinen Donnerstag und meinen Samstag, jeweils von 18 bis 18:30 Uhr laufe ich, beispielhaft hier in Hannover, eine Runde um den Maschsee und das mache ich jetzt die nächsten 3 Monate und dann gucke ich mir das Ergebnis davon an. Und dann, Thorsten, ganz ehrlich, dann funktioniert's sonst nicht. Und das macht einen Riesenunterschied, ob ich das so spezifisch genau messbar artikuliere oder ob ich sage, ich will mich nächstes Jahr mehr bewegen.
Also meine grauen Zellen sind auch gerade wieder in Wallung gekommen. Ich erinnere mich natürlich an diese Methode. Allerdings, ganz ehrlich, haben wir das im Podcast oder im Fernsehen gemacht? Ich bin gerade unsicher. Oder beides?
Beides. Sowohl als auch, genau.
Ja, siehst du mal. Aber es ist wirklich eine tolle Methode. Kann man sich ja auch wirklich mal so auf seinen Zettel an den Kühlschrank pinnen und wenn man das mit dem Buchstaben verbindet, hervorragend. Du sagtest gerade schon, es gibt ja verschiedene Apps und also ich habe zum Beispiel als iPhone-Nutzer habe ich ja die normale Gesundheits-App, diese Health-App auf meinem Display natürlich, wo ich alles auch sehen kann, Schritte etc. Würdest du denn bestimmte Apps empfehlen, wo man das so am besten mit verfolgen kann oder sagst du, ach, zu viel ist auch blöd, die klassischen Sachen reichen aus, die eh installiert sind auf dem Android- oder iOS-Gerät?
Ja, eigentlich reicht das vollkommen aus. Das, was ich machen würde und das, was ich eigentlich auch wirklich für die beste Methode halte, ist ein Zettel und ein Stift. Auch im Jahr 2025, in dem wir uns jetzt befinden. Ich würde wirklich, wenn ich jetzt diesen Podcast gehört hätte, die letzten 3 Wochen und ich möchte gerne etwas verändern, ich habe diese 15 Tipps. Deshalb auch für alle, die die ersten beiden Folgen noch nicht gehört haben, gerne dort nochmal starten, statt warten, Teil 1 und 2 anhören. Ich würde mir wirklich diese 15 Tipps aufschreiben. Und die rausstreichen, von denen ich weiß, okay, die mache ich garantiert. Da brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Ich trinke garantiert meine 2 Liter Wasser am Tag, was auch immer man sich davon jetzt vorstellt. Und die anderen, von denen ich weiß, da bin ich vielleicht nicht so wirklich gut drin. Da muss man auch ganz ehrlich dann zu sich selber sein. Die würde ich mir aufschreiben und sagen, okay, wie kann ich das für mich in den Alltag integrieren? Und ich habe wirklich dann für mich ein Blatt gemacht, was ich dann sonst wie oft kopiert habe, wo dann immer so eine Woche draufsteht. Und die hake ich dann für mich brav ab, ob ich das geschafft habe. Und das ist auch ja das letztendlich Evaluierbare, das, was ich auswerten kann. Weil wenn ich dann sehe, okay, jeden Tag 2 Liter Wasser getrunken, check, läuft bei mir. Jeden Tag meine Omega-3-Kapsel gefuttert, was weiß ich, funktioniert bei mir. Aber der Sport, im Monat von den 10 Einheiten sind doch nur 5 Kreuze drin und der Rest sieht nicht so gut aus. Dann sich zu überlegen, okay, woran hapert's? Habe ich das nicht gut umgesetzt? Habe ich das schlecht eingeplant? Habe ich vielleicht mich da irgendwie verpuzzelt in meinem Time-Management? Egal was, das ist aber ganz wichtig, weil dann habe ich wirklich etwas, wo ich sehe, okay, ist das auf meinem Zettel gut? Funktioniert das oder funktioniert es nicht für mich? Und ich finde, das ist etwas total Greifbares, wenn ich mir so einen Zettel an den Kühlschrank pinne. Das hilft garantiert 1000-mal mehr als 35 verschiedene Apps.
Das auf jeden Fall. Vor allen Dingen muss man da nicht erst suchen, verdammt, wo habe ich das nochmal notiert? Waren es die Notizen? War es da? War es im Terminkalender? Stimmt. Also auf jeden Fall gut. Das Schöne ist ja, man sieht ja auch die Bereitschaft in unserer Community ist ja auf jeden Fall da, was zu ändern. Dieses endlich mal durchstarten mit kleinen Schritten. Denn wenn ich mir mal so die Downloadzahlen der letzten Tage und Wochen angucke, haben wir einen absoluten Rekord geschossen mit dieser Aktion Starten statt Warten. Es haben unfassbar viele Menschen schon mitgemacht und starten, geben uns Feedback. Und das freut uns natürlich, dass ihr dabei seid und schreibt uns auch gerne weiterhin, wie ihr damit zurechtkommt, was ihr Positives erlebt habt oder wo ihr vielleicht doch noch einen Ratschlag braucht. Auf jeden Fall gibt es jetzt aus dieser Folge heute, aus Folge 3 nochmal zusammengefasst, kurz und knapp, die 5 wichtigsten Tipps für euch.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Tipp Nummer 1. 3x 30 Minuten Bewegung. Wichtig, ich möchte jeden da abholen, wo er gerade steht, aber probiert auf jeden Fall dort eine Form von Kontinuität reinzukriegen. Und wenn ihr erstmal im Spazierengehen anfangt, beim einen ist es dann vielleicht auch schon das Fitnessstudio, wo er regelmäßig hingeht, aber probiert auf jeden Fall 3x 30 Minuten körperliche Aktivität fest in euren Alltag zu integrieren in der Woche. Tipp Nummer 2. Ich hätte gern, dass du 2x am Tag für 15 Minuten in die Sonne gehst. Eine Lichtdusche, so haben wir sie mal getauft. Das heißt, dass dein Körper Tageslicht abbekommt. Das ist super wichtig für die Produktion so wichtiger Hormone wie Serotonin, wie Melatonin, was für unseren Wach- und Schlafrhythmus mitverantwortlich ist. Und deshalb unbedingt probieren, das in den Alltag zu integrieren. Tipp Nummer 3, die 5%-Regel. Das ist eine Regel aus meinem wirklichen Alltag, die ich selber befolge, aber auch meinen Kunden mit an die Hand gebe. Das heißt, 5% von meinem Kalorienverbrauch in der Woche darf ich mir Quatsch kaufen, in Anführungsstrichen. Bedeutet, bei 15.000 Kalorien, die ich in der Woche vielleicht esse, darfst du dann gerne 750 Kalorien dir in deinem Wocheneinkauf zur Seite legen. Und dann bin ich garantiert auf der sicheren Seite, dass ihr euch hauptsächlich extrem gesund und gut ernähren könnt. Tipp Nummer 4. Kaffee nur in einem bestimmten Zeitfenster, und zwar von 10 bis 16 Uhr. Ich weiß, das ist gemein, aber probiert es bitte einfach aus. Probiert es mal morgens, vielleicht die erste Stunde nach dem Aufstehen, noch nicht auf Kaffee zurückzugreifen, damit euer Körper erstmal natürlich wach werden kann. Gebt ihm die Chance. Das wird vielleicht ein paar Tage dauern, vielleicht dauert es auch eine Woche. Dann funktioniert das wesentlich besser. Ihr könnt euren Kaffeekonsum extrem stark reduzieren und euer Körper freut sich super darüber, wenn er schafft, seine eigenen Hormone zu produzieren und nicht von außen durch Kaffee getriggert zu werden. Und der letzte Tipp, Tipp Nummer 5. Und das ist einer, der mir super wichtig ist, um überhaupt in die Umsetzung zu kommen. Protokolliert eure Ziele. Das könnt ihr gerne mit der Smart-Methode machen, die ich gerade eben vorgestellt habe. Bedeutet, nehmt eure Ziele, packt sie bei den Hörnern, schreibt sie euch auf und probiert dann wegen so einer Art von wöchentlichen Check-up zu haben, wo ihr das wirklich abhakt mit kleinen Häkchen und dann schauen könnt, setze ich das Ganze um, ist das spezifisch und gut umsetzbar oder muss ich vielleicht noch ein bisschen daran feilen, weil darum geht es letztendlich, Ziele wirklich festzulegen und die auch umzusetzen und nicht nur allgemein sich in Floskeln zu verlieren.
Also die ganz große Empfehlung, wenn ihr heute erst eingestiegen seid, überhaupt kein Problem. Ihr habt schon mal 5 ganz entscheidende Tipps mitbekommen für euren Alltag, um zu starten und nicht länger zu warten in 2025. Hört euch gerne auch Folge 1 und 2 dazu an und macht euch ja am Ende einen schönen Zettel wie Alex, klebt ihn an den Kühlschrank, ans Armaturenbrett, wohin auch immer, damit ihr diese tollen Tipps beherzigt. Und die 5 Tipps von heute, die gibt es auch nochmal in unserer Story bei Instagram. Podcast Gesund gefragt heißen wir da. Ja, und nächste Woche sind wir beide wieder da für euch mit einer neuen Folge. Bis dahin, bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.